ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die AfD im Bund bleibt als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Sie darf entsprechend vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster war auch bei den Parteien in Brandenburg heute Top-Thema Nummer 1. Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Nur ein kurzes Statement möchte Brandenburgs AfD-Chef Hans-Christoph Berndt abgeben. Klar sei, bei dem Urteil aus Münster handelt es sich um ein politisches Gefälligkeitsurteil.
Also es wurden hunderte Beweisanträge der AfD abgelehnt und die Innenministerin ist froh, die AfD weiter beobachten zu können. Und da sehen wir, in Münster ging es nicht um eine Abwägung, sondern um eine politische Entscheidung. Damit wird das Vertrauen in den Rechtsstaat weiter abnehmen.
Weitere Fragen dazu möchte Berndt nicht beantworten. Schriftlich lässt er mitteilen, dass der Verfassungsschutz zu einem Anhängsel der Regierung verkommen sei und von den so wörtlich Machthabenden eingesetzt werde, um die stärkste Opposition zu verunglimpfen. Mit genau dieser Reaktion der AfD sei zu rechnen gewesen, meint CDU-Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann.
Also die AfD kultiviert die Opferrolle seit geraumer Zeit, egal was passiert. Die AfD sieht sich immer als Opfer. Mir ist eigentlich wichtiger, dass wir anderen Parteien uns weniger um die AfD bewegen, sondern wir müssen uns eigentlich mehr mit dem beschäftigen, was die Menschen umtreibt. Und wenn die Menschen Probleme fühlen und spüren, dann müssen wir die ernst nehmen und dann müssen wir die lösen und uns weniger mit der AfD beschäftigen, sondern eher mit den Menschen.
Auch für linken Landeschefs Sebastian Walter sind nach dem Urteil aus Münster vor allem die anderen Parteien gefragt. Das Urteil habe schließlich nur Bekanntes bestätigt. Auch die Brandenburger AfD sei rechtsextrem und beschäftige Rechtsextremisten.
Wir finanzieren mit Steuergeld eine Partei, die am Ende die Demokratie, in der wir leben, abschaffen will. Und das darf man eben nicht mehr zulassen. Und deshalb muss es jetzt weitere Schritte geben. Wir sind klar dafür, das Verbotsverfahren jetzt anzustrengen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem eine andere Politik, weil damit am Ende bekämpft man am besten die AfD.
Dass die AfD das Urteil in Frage stellt und dagegen vorgehen will, das war aus Sicht der anderen Parteien absehbar.
Und das zeigt auch, wie demokratiefeindlich sie selbst sind, weil unabhängige Gerichte haben nichts mit irgendwelchen Regierungsmitgliedern, nichts mit irgendwelchen anderen Parteien zu tun, sondern sind Gerichte, die entscheiden. Und wenn die AfD dieses Urteil jetzt nicht anerkennt, dann zeigt sie eben auch, wie demokratiefeindlich sie ist. Sie könnte ja auch andersrum sagen, okay, wenn es so wäre, dass sie wirklich eine demokratische Partei sind, dann könnten sie ja jetzt die Demokratiefeinde in ihren Reihen suchen und versuchen, die eben dann auszuschließen. Das werden sie nicht tun.
Mit dem Urteil aus Münster dürfte auch in Brandenburg die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren neuen Auftrieb erhalten.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Berlin im April. Eine Pflegerin ruft die Polizei und die Feuerwehr, weil für die Nachtschicht keine Pflegefachkraft im Dienst ist. Sie hatte die Heimleitung nicht erreicht und sah Demenzpatienten in Gefahr. Dieser Fall scheint symptomatisch für die angespannte Lage in der Pflege. Deshalb hat sich heute der Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses damit beschäftigt, berichtet Sebastian Schöbel aus der rbb24-Redaktion Landespolitik.
Eigentlich hatte der Betreiber des Pflegeheims, die Domizilgruppe, zugesagt, einen Vertreter in den Gesundheitsausschuss zu schicken. Doch dann kam kurzfristig eine Absage, sehr zum Ärger der Abgeordneten.
Das ist wirklich äußerst misslich und aus meiner Sicht komplett unverständlich. Und eine vertane Chance, dass heute Domizil nicht anwesend ist.
So der SPD-Politiker Lars Düsterhöft. Dabei habe das Unternehmen die Aussprache vorab selbst angeregt und Aufklärung versprochen, so die linken Abgeordnete Elke Breitenbach.
Dann sollte man vorher einfach die Klappe halten und nicht sowas ankündigen, wenn man denn doch nicht kommt.
Dafür war die Leiterin der Berliner Heimaufsicht, Bettina Jonas, gekommen. Ihre Behörde habe den Vorfall im April in der Pflegeeinrichtung überprüft. Es sei ein Einzelfall gewesen, sagt sie, eine Verkettung unglücklicher Umstände, bei denen unter anderem Probleme mit der Dienstplansoftware eine Rolle gespielt hätten. Domizil betreibt 16 Pflegeeinrichtungen in Berlin, von denen die meisten ohne Beanstandung arbeiten, so Heimaufsichtschefin Jonas. Überhaupt, bei den rund 570 Kontrollen in Berliner Pflegeheimen im vergangenen Jahr habe es nur selten Probleme gegeben.
Man kann sagen, dass in Berlin von 266 stationären Pflegeeinrichtungen ungefähr 15 eine erhöhte Beschwerdelast aufweisen. Es gibt wirklich Einrichtungen, die machen einen sehr guten Job und es erreicht uns so gut wie keine Beschwerde.
Eine Schwierigkeit aber haben alle Pflegeheime: fehlendes Fachpersonal. Heimbetreiber greifen dann auf Zeitarbeitskräfte zurück, notgedrungen. Die aber sind oft zu schlecht eingearbeitet oder fallen häufiger aus. Das Ergebnis, sagt die Berliner Pflegerin Mia Z. der rbb24 Abendschau, Überlastung, Personalausfälle, Fehler. Sie will anonym bleiben, hat selbst für Domizil gearbeitet, daher ist ihre Aussage nachgesprochen. Sie bemängelt vor allem, dass angemeldete Kontrollen in den Heimen wirkungslos seien.
Glauben Sie mir, ein Heim schafft es, sowas innerhalb von 24 Stunden, bis die Prüfer kommen, aufzuräumen. Dann wird nachdokumentiert, Protokolle werden ergänzt. Es sollte nur unangemeldet geprüft werden.
Einige Abgeordnete forderten, dass den Heimbetreibern vorgeschrieben wird, dass sie mehr Pflegepersonal, vor allem in Randzeiten, beschäftigen. Doch Gesundheitssenatorin Ina Ciborra hat dabei Bedenken.
Das kann auch dazu führen, dass dann Pflegefachkräfte woanders wieder fehlen und wir insgesamt nicht nach vorne kommen bei der ausreichenden Sicherstellung von Pflegeangeboten im stationären Bereich.
Helfen würde, da sind sich alle Parteien einig, nur eine massive Ausweitung der Ausbildung in der Pflege. Aber das ist auch allen klar, wird so schnell nicht umsetzbar sein.
RBB24-Reporter Sebastian Schöbel. In dieser Woche beginnt in Brandenburg die Badesaison. Die Wasserqualität der kontrollierten Naturgewässer ist gut bis meist sogar sehr gut. Nur zwei Ausnahmen gibt es bei den 251 Badestellen. Die Zukunft allerdings der mehr als 3000 Seen in Brandenburg sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, kritisch. Der Sediner See beispielsweise habe viel Wasser verloren. RBB24-Reporter Thorsten Südow.
Die trockenen Sommer und die hohe Verdunstung haben den Seen vor allem seit 2018 sehr zugesetzt, sagt Thomas Volpers, stellvertretender Landesvorsitzender des BUND in Brandenburg.
Die Niederschläge gehen zu 90% in die Oberfläche, in Gewässer, an die Pflanzen und in die Verdunstung. Und in den grundwassergespeisten Seen kommt davon nur ein Bruchteil an. Das heißt also, da gibt es kaum eine Entspannung im Moment.
Um der Entwicklung gegenzusteuern, müssten die seit drei Jahrzehnten kaum gepflegten Wasserstau- und Regulierungsanlagen in Brandenburg saniert und eine intelligente Wasserflusssteuerung aufgebaut werden.
Also was man auf jeden Fall machen kann, ist Entwässerungsgräben, Verbindungsgräben zu stauen, wo es eben möglich ist. Finde ich vielleicht ein Moor, wo ich also dann im Rahmen des Wassergesetzes und über Pilotprojekte vielleicht ein Moor bewässern kann, um das Wasser eben länger in der Landschaft zu halten und eben nicht alles in die Fließgewässer zu schicken.
Weniger Oberflächen- und Grundwasser zum Beregnen von Feldern einzusetzen, ist eine weitere Forderung des BUND. Und er erwähnt auch ein Positivbeispiel. Der Kuzer See in der Uckermark, dessen Wasserqualität zu DDR-Zeiten unter einer Schweinemastanlage gelitten hat, habe sich in den vergangenen Jahren deutlich erholt. Allerdings blieben von den Feldern geschwemmte Düngemittel und Pflanzenschutzmittel Reste eine Gefahr.
Thorsten Südow. Wenig Wasser, Trockenheit, das bedeutet Waldbrandgefahr. In Brandenburg wird erwartet, dass morgen außer in der Uckermark überall die höchste Gefahrenstufe ausgerufen wird. Wie sieht es da in den Berliner Wäldern aus? RBB24-Reporterin Oda Tischewski war mit dem Leiter der Berliner Forsten in Friedrichshagen unterwegs.
Da sieht man das schon. Der Boden ist trocken.
Gunnar Heine bückt sich und streicht mit der Handfläche über trockene Zweige und lose Steine.
In ungefähr 5 cm wird es ein bisschen feucht. Hier haben wir zwar schon viel Gras, aber dazwischen eben immer wieder trockenes Laub. Und ich sag mal, das kann sich jeder vorstellen, dass das gut brennt.
Und dass es bald wieder brennen könnte, das befürchtet der Direktor der Berliner Forsten durchaus, auch wenn der nasse April noch nicht vergessen ist. Aber seit dem letzten Regen sind schon wieder 3 Wochen vergangen. Eine lange Zeit, wenn es um die Waldbrandgefahr geht.
Das versickert ja in diesen Sandschichten doch sehr schnell. Also wir haben natürlich dadurch jetzt wieder das Glück, dass wir ein bisschen Grundwasserneubildungsrate haben, also dass wieder was ins Grundwasser geht. Aber die oberen Bodenschichten, gerade bei diesem Wind, die trocknen rasant schnell aus.
Neben den langen Trockenzeiten macht den Berliner Wäldern besonders ihr Baumbestand zu schaffen. Zu wenig Durchmischung, zu viele schnell wachsende Nadelbäume. Ein Relikt aus Zeiten des Nachkriegsholzmangels.
Ja, wir haben eben noch überwiegend Kiefer. Und die Nadeln verrotten nicht gleich, sondern werden jedes Jahr neu aufgeschichtet, die trockenen Nadeln. Und das Zeug brennt. Das brennt nicht nur Oberfläche, sondern in die Tiefe.
Doch die Berliner Forsten treffen Vorkehrungen, wo es geht. Überall in den Wäldern wurden Tiefbrunnen gegraben, damit die Feuerwehr im Notfall schnell an Löschwasser kommt. 46 sind es im Moment, weitere werden folgen. Außerdem werden die Forsten überwacht von einer künstlichen Intelligenz.
Also wir haben einen Waldbrandsensor installiert vor 2 Jahren auf den Müggelbergen. der immer im 360-Grad-Umlauf fährt und dann Grauschattierungen abgleicht. Was hat er in dem vorigen Umlauf gesehen? Was sieht er jetzt? Stellt er dort eine Veränderung fest? Und wenn es die Veränderung gibt, prüft er inzwischen KI-gestützt, ob es sich um eine eventuelle Rauchentwicklung handelt.
Noch im Laufe des Jahres soll im Grunewald ein zweiter Sensor aufgestellt werden. Brandenburg hat mehr als 100 davon. Und auch Spaziergänger, Radfahrer und andere Waldnutzer melden Brandherde meist schnell. Einerseits ein Segen sind sie, andererseits aber auch der größte Risikofaktor. Denn sogenannte natürliche Brandursachen gibt es im Wald nicht. Gunnar Heine bittet nachdrücklich um Vorsicht.
Also mein Appell an die Berliner Bevölkerung, bitte nicht rauchen, Grillfeuer weg vom Wald. Lagerfeuer sowieso. Aufpassen, auch Funkenflug kann den Wald in Brand setzen.
Und wenn es irgendwo verdächtig raucht und qualmt, nicht erst den Förster vor Ort suchen, sondern lieber das Handy in der Tasche. Unter 112 erreicht man die Feuerwehr.
112, unsere Waldläuferin war Oda Tischewski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.